Guten Morgen auch von mir. Lass uns still werden. Herr, gib uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Am vergangenen Sonntag begann eine vierteilige Psalmenreihe. Heute ist der zweite Sonntag. Jens Deiss hat es schon gesagt. Ich knüpfe direkt an das Gespräch zwischen Roswitha Kalthoff und Matthias Fehring an, die zu Beginn des Gottesdienstes über die Bedeutung von Psalmen in ihrem eigenen Leben sprachen. Und Matthias Fehring sagte, dass die Psalmen für ihn in einer schweren Zeit, Lebenszeit, lebensnotwendig waren. Das kenne ich gut. Ohne meinen Lieblingspsalm hätte ich manche Zeiten nicht überstanden. Er ist mir zu einem Überlebensmittel geworden. Was mir diesen Psalm so kostbar macht, möchte ich Ihnen, euch als Predigtgedanken weitergeben. Wenn ich einen Brief schreibe und ein Trostwort oder ein Ermutigungswort weitergeben möchte, dann schreibe ich manchmal ein Psalmwort dazu. Und das Wort Psalm, das kürze ich ab mit PS und schreibe dann 121 Vers 1 oder so. PS, Punkt. In der Welt der Wissenschaft, da steht PS für Psalmen. Und PS, das steht normalerweise für einen Nachtrag, ein Resümee. PS heißt Postscriptum. PS, die Psalmen, sind ein leises Buch. Die Psalmen werden bei großen Überlegungen oder Entscheidungen nicht zu Rate gezogen. Doch sie sind wie so ein Postscriptum des Glaubens, mit dem die Psalmisten, das sind die Psalmschreiber, vor mehr als 2000 Jahren betend ihr Herz ausgeschüttet haben. Ich finde, die Psalmen sind Herzstücke. Mir fiel etwas auf, das gebe ich jetzt weiter, weil ich fand es irgendwie genial. Wenn man die Psalmen in der Bibel sucht, ohne sich groß auszukennen, dann kann man die Bibel aufschlagen, so leicht links in der Mitte. Das sind die Psalmen. Und mir fiel auf, dass unser Herz, von dem wir immer sagen, es ist in der Mitte, auch so leicht links ist. Das ist der Nachtrag oder die Einfügung einer kardiologischen Schwester. Also das Herz ist ja nicht in der Mitte und die Psalmen der Bibel eigentlich auch nicht und trotzdem sind sie Herzstücke. Wenn die Psalmisten ihre Gebete an Gott richteten, dann war ihr Herz voll. Die waren oft niedergeschlagen, besorgt, ängstlich, vorwurfsvoll, anklagend, frustriert, neidisch. Aber sie waren auch glücklich und dankbar, voller Lob und voller Freude, wenn ihnen etwas gelungen war. Die Verfasser, die vertrauten auf Gott. Und Vertrauen, das hat immer was damit zu tun, dass man sich etwas traut. Die haben sich getraut, ihr Inneres auszudrücken, ihrem Herzen Luft zu machen. Vielleicht mit einem stillen Psst auf den Lippen. Du, mein Gott, du, mein Vertrauter, du hörst mir zu, du hältst mich aus. Diese Haltung durchzieht die 150 Psalmen wie ein roter Faden. Und ihre Kraft haben die Psalmen bis heute erhalten. Die Psalmen sind für mich eins der wichtigsten Lebensmittel, schreibt die evangelische Theologin Dorothee Sölle. Ich esse sie, ich trinke sie, ich kaue auf ihnen herum und manchmal spucke ich sie aus. Und manchmal wiederhole ich sie mitten in der Nacht. Sie sind für mich Brot. Und Martin Luther sagt von sich, dass er in jedem Psalm zu finden ist. Brot für die Seele, ein Nahrungsmittel, ein Lebensmittel, ein Mittel zum Leben. Das sind die Psalmen. Ein Satz von Nora Gorminger. Sie ist Lyrikerin und nennt sich selbst Gottesanbieterin, hat einen Satz gesprochen, den ich direkt mit meinem Psalm in Verbindung bringe. Sie sagte, es gibt Worte, die orangene Schwimmwesten tragen. Sofort sehe ich Schlauchboote vor mir, die überfüllt sind mit Menschen, die den Weg aus der Heimat über das Meer wagen und teuer bezahlen, oft mit dem Leben. Und immer wenn ich diese Bilder sehe, frage ich mich, was gibt ihnen Kraft, was gibt ihnen Hoffnung, was trägt sie über das Wasser? Was trägt uns, was trägt dich in diesen Zeiten? Viele dieser Menschen tragen orangene Schwimmwesten, als ob sie sie retten könnten. Doch gleichzeitig sind diese Westen auch ein Zeichen, ich schaffe das nicht, ich brauche Hilfe. Sie werden eine Hoffnung im Herzen tragen, Worte, an die sie sich klammern und die ihnen Halt geben. Worte, die man wie so Rettungsweste anzieht. Worte wie, der dich behütet, schläft nicht. Oder, meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Diese Worte sind Zusagen aus einer Zeit, in der Gott geholfen hat. Und es sind Erinnerungsworte. Sie gelten, auch wenn die gegenwärtige Situation anders aussieht. Und das ist Hoffnung. Ich lese den Psalm 121 noch einmal selbst. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und er dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behüte dich. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tags die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Dieser Psalm ist ein Wallfahrtslied. Er wurde von den Pilgern gesungen, die auf dem Weg nach Jerusalem in den Tempel waren. Der Weg dorthin war gefährlich. Tiefe Schluchten, wilde Tiere, aggressive Wegelagerer und Diebe, die die ungeschützte Situation der Pilger ausnützten. Manch ein Pilger kam von der Reise nicht zurück. Im Hebräischen bedeutet das Wort Berg Gottesbegegnung. Und es bedeutet auch, der Berg ist ein Bild für Gottes Größe und Allmacht, er ist Herr. Also ein Berg als Gottesbegegnung. Dem Wallfahrer war die Gefahr in den Bergen bewusst, aber er musste da durch, um ans Ziel zu kommen. Und zu Beginn der Reise steht der Pilger, der Mensch, vor dieser Herausforderung wie vor einem Berg. Es gibt Situationen im Leben, da türmt sich vor einem ein Berg auf, den man nicht überblicken kann. Aufgaben, die das Leben stellt, erscheinen wie ein Berg. Kennen Sie das? Hatten Sie das schon einmal in Ihrem Leben? Das ist zum Beispiel eine Trennung oder ungelöste Beziehung, eine Entscheidung, die egal wie schwer sie ausfällt, schwere Folgen haben wird für alle. Das ist eine Schuld, die nicht vergeben ist. Der Tod eines geliebten Menschen, eine Krankheit, die immer wiederkehrende Einsamkeit, das Alleinsein oder die Angst, Lebensangst, Angst vor der Zukunft, Sorge um die Schöpfung, um unser Land etc. Kennen Sie solche Situationen, die vor Ihnen stehen wie ein Berg? Und wenn das Leben dann so vor einem steht und man das Gefühl hat, ich komme da nie drüber, dann wird man unsicher. Und in solch einen Lebensumstand hinein kann dieser Psalm 121 sprechen, der damit vom Wallfahrtslied auch zu so einem Lied von unserem Lebensweg wird. Denn dieser Psalm, der umschließt das ganze menschliche Leben, wie ein Rundumschlag. Die Worte dieses Psalms haben auf mich eine rasche Auswirkung und das macht ihn für mich so kostbar. Und ich möchte drei Blickrichtungen nennen, die miteinander verbunden sind für mich. Der erste Blick, den wir jetzt richten können, ist der Blick auf das Tun. Ein Blick auf Handlungsfähigkeit. Denn dieser Psalm beginnt mit dem Tun. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Da steht also eine vor einem Berg seines Lebens und fürchtet sich. Das Bedürfnis nach Schutz und Sicherheit ist groß. Sorge macht eng. Man sieht nur noch das Problem. Man sieht vor lauter Bäumen den Wald nicht. Manchmal drücken wir das sogar körperlich aus, indem wir den Kopf hängen lassen oder ein anderer sagt, du lässt heute aber den Kopf hängen. Und dann beginnt der Psalm mit, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Man kann ja nur etwas aufheben, das einem runtergefallen ist oder das, was am Boden liegt, was unten ist. Ich hebe auf, das heißt so viel wie ich schaue hoch. Und im Hochschauen richtet sich der Körper mit auf. Das könnt ihr mal ausprobieren. Die Haltung ändert sich, der Blick wird ein anderer. Ich hebe meine Augen auf, richte meinen Blick hoch zu den Bergen, die für den gläubigen Menschen den Ort zeigen, wo Gott wohnt, ein Blick in den Himmel. Das ist ein bewusstes Handeln. Den Blick woanders hinrichte, weg von sich selbst, weg zu etwas Größerem. Schon diese Bewegung, die ich selbst machen kann, die ist schon Teil der Hilfe, nach der ich mich sehne. Schon diese Bewegung ist ein Ausdruck der Hoffnung, dass Hilfe kommen kann, dass sich etwas ändert. Wenn man diese Bewegung bewusst macht, merkt man, dass dieses äußere Tun auch die innere Haltung verändert, aufgerichtet und mit nach oben gerichtetem Blick verringert sich die Angst. Auch Schwermut oder Resignation werden weniger. Es hilft, sich aufzurichten und mit der äußeren Haltung die innere zu beeinflussen. Und dann geht der Blick weiter. Er geht weiter zum Schöpfer. Zu dem Allmächtigen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Jetzt spricht sich dieses Ich selbst die Antwort zu, indem es den Herrn, Gott, zu seiner eigenen Antwort macht. Das ist wohl eines der kürzesten Glaubensbekenntnisse. Der Beter orientiert sich wieder. Er festigt seine innere Haltung und spricht damit sein glaubendes Vertrauen aus. Dies lenkt seinen und unseren Blick in eine andere Richtung. Auf einmal ist ein anderes Objektiv vor meinen Blick gesetzt, ein Weitwinkelobjektiv. War der Blick vorher fixiert auf das eigene Leben, geht der Blick nun in die Höhe und Weite. Und plötzlich ist da die Rede vom Universum. Die Schöpfungsgeschichte berichtet, dass Gott die Welt erschaffen und geordnet hat. Da war am Anfang ein Durcheinander. Dass Gott im Erschaffen der Welt alles geordnet hat und den Dingen und Geschöpfen einen Platz gegeben hat, ist für mich wie eine Zusage, dass selbst meine Situation in Gottes Blick ist. Hilfe kommt von dem, der größer ist, der den Überblick behält. Gott kann das. Mit dem Satz, meine Hilfe kommt vom Herrn, setzt das Ich ein Zeichen. Es macht sozusagen einen Doppelpunkt und bleibt nun nicht mehr bei sich selbst und seiner Angst stehen, sondern bringt sich in eine andere Position. Daran glaube ich. Und dann geht der Blick noch weiter. Er geht weiter zum Hüter, zu dem väterlich-mütterlichen Gott. Sechsmal kommt das Wort hüten in den folgenden 5 Versen vor. Einmal heißt es Hüter und 5-mal behüten oder hüten. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und der dich behütet, schläft nicht. Auffallend ist, dass die Ich-Form nun in die Du-Form wechselt. Man merkt den Wechsel nicht sofort, doch man merkt den Worten an, dass das Ich, also der Beter, die Beterin und das Du, Gott, einander kennen. Dass da mehr ist als Behauptungen oder Aussagen oder Glaubensbekenntnisse. Der oder die Hilfesuchende und der Hüter, die kennen sich, die haben eine Beziehung. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft noch, schlummert nicht. Nach der eigenen Erinnerung an die Schöpferkraft Gottes folgt jetzt die Erinnerung an die Gegenwart Gottes im Leben. Gott ist da, er ist wach. Das gilt mir, der Hüter schläft nicht. Er ist da und ansprechbar rund um die Uhr. Wie ein Hirte, der bei seinen Schafen ist. Der Psalm 121 wird im Neuen Testament nicht zitiert. Doch er wird gelebt in der Person Jesu Christus. Seine Art, mit den Menschen umzugehen, sie zu achten und zu lieben, fürsorglich mit ihnen umzugehen, ihnen beizustehen, sie wahrzunehmen, macht sie befreiter und lebendiger. Im Johannesevangelium in Kapitel 10 sagt Jesus von sich selbst: Ich bin der gute Hirte. Ein Hirte ist ein Hüter. Das Bild des Hüters beschreibt das Wesen Gottes. Und dann sind da die letzten 5 Verse wie Segensworte. Sie haben eine erstaunlich beruhigende Wirkung. Man kann sie mehrmals hintereinander sprechen, wie so eine Sprachformel. Doch sie sind kein Mantra. Sie sind kein Heilsversprechen, das schützen soll oder schützen kann. Manche Christen glauben, dass ein frommes Leben sie vor Leid und Krankheit schützen will. Doch das ist nicht Glaube. Das ist Aberglaube, dessen Ursache in der Angst liegt. Hier in diesem Psalm, den man so gut sprechen kann, der so beruhigende Wirkung hat, zumindest auf mich, da geht es um mehr. Da geht es um so Grundvertrauen. Und ich glaube, wir wissen alle, je älter wir werden, dass Vertrauen so eine ganz fragile Geschichte ist. Je nach Erfahrung muss das Vertrauen auch immer wieder errungen werden. Und hier in diesem Psalm, da hofft eine voller Vertrauen, auch wenn sie oft die gegenteilige Erfahrung gemacht hat. Nämlich die Erfahrung, dass trotz dem Vertrauen und trotz aller Gewissheiten dann eben doch das Gebet nicht erhört wird, dass eben doch kein Wunder geschieht, dass die Ungerechtigkeiten im eigenen Leben oder in der Welt, die Kämpfe im eigenen Innern und die Kriege im Äußern trotz Gebet nicht aufhören, dass das Leid der Menschen unendlich scheint, als ob Gott die Schreie seiner Menschenkinder nicht hören würde, als ob er eben schlafen würde. Diese Erfahrung haben vielleicht einige hier schon gemacht, dass das Gebet scheinbar, so nenne ich es immer, an der Zimmerdecke kleben bleibt und nicht beim Adressaten ankommt. Für mich sind die Worte "der Hüter schläft nicht" eine Gewissheit, aber auch so etwas wie ein Appell oder eine Bitte. Schlaf nicht, Gott. Hüte mich. Bleib wach. Bleib da. bewahre mich. Der Hüter schläft nicht. Manchmal muss ich das gegen die eigene Erfahrung glauben und das Vertrauen in den Gott, in den wachen Gott, bewusst anziehen, wie eine orangene Rettungsweste. Der Hüter schläft nicht. Gut, wenn mir diese Worte von anderen Christen zugesprochen werden. Aber das passiert ja nicht häufig oder nicht ständig. Und deshalb hilft es, sich selbst die Worte mit den Psalmworten zuzusprechen. Der Gedanke, behütet sein, das gibt so ein Gefühl von Schutz und Sicherheit. Ich weiß ja, dass das Leben Risiken birgt. Aber das Bewusstsein, dass da einer über mir ist, neben mir und in mir, der mich behütet, das lässt mich ganz anders durchs Leben gehen. Das Gefühl des Behütetseins ist manchmal eine Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt einen positiven Zugang zum Leben bekommen. Behütet sein heißt nicht, mir kann nichts passieren. Doch es heißt, da ist einer, ein Hüter, der ist auf deiner Seite. Der begleitet dich auf deinen Wegen und festigt deinen Schritt. Da ist einer, der dich sieht, wenn du fällst. Er richtet dich nicht. Er richtet dich wieder auf. Da ist einer, der Tag und Nacht da ist, und wenn du zum Leben keine Kraft hast, spricht er dir neuen Mut zu. Da ist einer in den dunklen Nächten und in der Einsamkeit. Du bist nicht verlassen. Da ist einer, ein Hüter, der dich in deinen Aufbrüchen behütet, und wenn du heimkehrst, ist er schon da. Das gilt für jetzt und alle Zeit. Amen.